herzlich willkommen zu unserer 68. Folge von Kaffeestuhle Gin. Hallo Emi.
Hallo Anna. endlich schaffen wir es.
Endlich. Ja, irgendwie sind die Odds gegen uns, ne? Irgendwie haben wir in den letzten Wochen aus 1000 tatsächlich guten Gründen, die wir gar nicht hier alle ausbreiten wollen, es nicht geschafft aufzunehmen, ne?
Nee. Irgendwie muss man es nicht so sagen. Und selbst heute hätte es fast nicht geklappt.
Ja, es klappt nur, weil wir uns vorgenommen haben. Wir haben quasi unser Erwartungslevel unseren Möglichkeiten angepasst und haben gesagt, wir machen eine Folge, egal wo drüber, weil Hauptsache wir nehmen endlich mal wieder eine auf.
Ja, eigentlich hatten wir nämlich richtig tolle Themen uns überlegt zum Frauentag und sind dann aber irgendwie, waren wir zu schlecht vorbereitet, zu fahrig und verpeilt, um das jetzt vernünftig hinzubekommen. Jetzt labern wir einfach nur.
Genau, und dann haben wir beschlossen, dass das kann man keinem zumuten. Also so ein bisschen von dem, was wir uns dazu überlegt haben, können wir ja hier trotzdem teilen, aber das wird die Folge, egal wo drüber. So sieht's aus.
Ja, damit ihr endlich mal wieder was von uns hört.
Let's be realistic. Erwartungsmanagement nennt man das, ne?
Erwartungsmanagement finde ich gut. Ja, ich denke auch, Hauptsache, man hat mal wieder eine Folge produziert. Nachbessern können wir die zwar dann nicht mehr, aber dann ist zumindest mal wieder was von uns.
Ja, also über für mich ist
Äther
so
gegangen.
Genau, für mich ist irgendwie so das Level, Hauptsache, Kaffeestudio Gin ist nicht tot, ist gerade für mich auch genug, wenn ich so richtig drüber nachdenke.
Das stimmt.
Weil das wäre doof, nämlich, und das wollen wir nicht.
Und es kamen auch schon so ein paar besorgte Anfragen, wann denn und ob denn nochmal eine Folge kommt.
Ja, ich habe auch von einer Hörerin gerade eine Nachricht bekommen, sie schon aus lauter Verzweiflung die alten Folgen alle nochmal
hört. Das ist ja schon alles überholt.
Ja, genau, deswegen haben wir gedacht, okay, da müssen wir jetzt auch wirklich nochmal wieder. Und wir wollen ja auch, also wir lieben das ja beide, Kaffeestuhle Gin, und deswegen müssen wir jetzt einfach wieder anfangen, egal wo drüber.
So. Ja, ich glaube auch, wir müssen einfach mal wieder so einen Flow für uns entwickeln, ne?
Ja, genau.
Gar nicht da. Ich glaube, wenn man dann so eine lange Pause gemacht hat, dann hat man schon so eine Erwartungshaltung an die nächste Folge, dass man sich dann selber blockiert.
Übrigens. Ja, und ich muss, ja.
Ich sehe gerade, dass am 15. April haben wir Geburtstag. Also Kaffeestudentin hat da Geburtstag.
Ja.
Und zwar, weißt du, wie alt wir schon werden?
Ich weiß. Ich sag's nicht, sag du's.
3 Jahre. Geil, 2018 eigentlich. Haben wir die erste Folge rausgebracht.
Wahnsinn, ja.
Das ist ja unfassbar.
Das war vielleicht schön.
Ach, damals, da war noch alles gut. Da waren wir noch jung und knackig und es gab noch keinen Corona.
Das stimmt, das war allerdings gut.
Ja.
Ein Leben ohne Corona war echt schön. Übrigens, das finde ich auch so ein Ding. Ich habe mal drüber nachgedacht, weil also jetzt so gerade zu Corona-Zeiten, finde ich, wird ja doch sehr viel gejammert und ich will das gar nicht werten. Also ich glaube, wir brauchen alle Ventile und wir müssen alle sagen dürfen und sollten das auch, wie wir uns fühlen und wie es uns geht, ganz wichtig. Aber ich habe jetzt auch mal überlegt, für mich ist tatsächlich auch so, dass ich inzwischen auch so darüber nachdenke, wenn man sich so klar macht, was man vermisst, wie viel Gutes immer noch da ist, also was einem auch Corona nicht wegnehmen kann und auch wie beruhigend ich es finde, zu wissen, inzwischen, ja, es gibt einen Impfstoff, egal wie lange es noch dauert, bis alle geimpft sind, aber es gibt einen, das kommt alles wieder.
Ja, und das, bist du schon in dieser Phase? Ich bin da noch nicht ganz.
Nee, ich bin da auch nicht durchgängig, das kann ich nicht sagen. Aber das sind trotzdem so Lichtblicke für mich, dass ich mir immer denke, ja, wir werden das wieder haben, so, ne?
Also bei mir war das so beim Jahreswechsel, da bin ich so, aber das ging, glaube ich, uns allen so, dass wir so voller Optimismus und einem guten Gefühl in dieses neue Jahr gestartet sind und gedacht haben, so jetzt wird alles besser. Mm. Aber jetzt, nachdem schon die ersten 2 Monate von diesem Jahr ins Land gestrichen sind und es irgendwie immer noch genauso blöd ist wie vorher und ich das Gefühl habe, dass die Einschläge irgendwie immer näher kommen, ja, ist dieser Optimismus so ein bisschen verloren gegangen. Aber natürlich habe ich auch immer noch sehr große Hoffnung in diese Impfgeschichte. Und es zeichnen sich jetzt auch so ein paar Sachen ab bei uns im Familienkreis. Meine Schwiegereltern werden jetzt geimpft, das heißt, wir können die Ostern besuchen und solche Sachen. Das finde ich schon ganz schön, dass man sowas jetzt vorsichtig wieder anfangen kann zu planen.
Also bei uns ist es in der Familie leider noch nicht so weit. Also meine ganzen, unsere Alten in Anführungsstrichen, also meine Eltern und Schwiegereltern, die sind ja in Rheinland-Pfalz und irgendwie, ich weiß nicht, ob es da noch döver vorangeht als in Berlin oder wo dran es liegt oder was. Auf jeden Fall, mein Vater ist 77, da ist noch gar nichts in Sicht. Also Termine oder sowas. Ich bin immer ein bisschen froh, meine eine Schwägerin, die ist Apothekerin und die ist an diesen Impfgeschichten beteiligt, insofern als dass sie als Apothekerin da eben ehrenamtlich und so weiter mit dabei ist und Impfstoff aufzieht und so. Die beruhigt mich dann immer ein bisschen, die sagt dann, nee, läuft alles und so. Aber ich finde, wenn du halt nicht so mittendrin bist und kriegst es nicht so mit, dann ist das eben schon durchaus schwierig, das immer so zu glauben und da, oder was heißt zu glauben, sich darauf zu verlassen, so, ne? Dass das schon läuft und
Man
alle, die wollen,
nur so dann auch geimpft werden. Dass dann ganz viele Impfungen weggeschmissen werden müssen, weil nicht genug Leute zur Impfung kommen und so.
Das ist so das übel. Das
ist natürlich irgendwie nicht sehr erfreulich. Ja, aber meine Eltern, die sind auch noch nicht dran. Also meine Schwiegereltern, die sind eben beide über 80. Also meine Schwiegermutter ist gerade 80 geworden im Februar. Die ist jetzt gerade mit reingerutscht noch. Aber meine Eltern sind erst beide 73 und die sind auch noch nicht, also die sind dann in der nächsten Runde dran quasi. Wobei mein Vater hatte ja über Weihnachten Covid-19 und deswegen weiß ich gar nicht, ob der überhaupt sich impfen lässt. Keine Ahnung.
Das habe ich gerade gelesen, dass man nach durchgemachter Infektion 6 Monate warten muss, bis man geimpft werden kann, weil davon ausgegangen wird, dass halt die sozusagen die Immunantwort und die, dass das halt ungefähr 6 Monate hält längstens. Und dann kannst du halt geimpft werden oder solltest dich dann auch impfen lassen, weiß ich nicht.
Okay,
aber das habe ich gerade auch irgendwo gehört.
Im Juli bei ihm der Fall, bei ihm und seiner Frau. Ja, also es war echt deswegen auch ein bisschen ein hartes Weihnachtsfest bei uns dieses Jahr, aber gut, darüber haben wir, glaube ich, in unserer letzten Episode schon gesprochen. Aber der hat es ja zum Glück ganz gut weggesteckt und ist jetzt auch relativ entspannt, weil er es ja eben schon hatte.
Ja, da kann man echt dankbar sein. Also ich habe es jetzt gerade gehört bei einer Bekannten, die hatten es in der Familie, da hat es tatsächlich das, was immer gesagt wurde, was gar nicht sein kann. Nämlich da hat es ein Kind aus der Kita nach Hause gebracht und hat die ganze Familie angesteckt. 3 Geschwister und die Eltern. Und die haben jetzt mit Long-Covid zu tun, beziehungsweise der Mann hat jetzt quasi nach 6 Wochen oder so voll den Rückfall. Dem geht es genauso schlecht oder sogar schlechter als vor 6 Wochen. Nachdem er zwischendurch eigentlich gesund war, dachte er. Und da ist halt sozusagen Corona einfach wieder da. Ja. Also das ist so krass, ja.
Das ist ja echt scheiße. Nach 6 Wochen. Ja. Also ja, ich hab nämlich bei mehreren gehört, nach 3 Wochen kommt es nochmal wieder. Aber 6 Wochen ist echt...
Ja.
Oh Gott. Ja, also nee, nach wie vor möchte ich es nicht gerne haben.
Nee, ich auch nicht. Ich möchte geimpft werden. Mhm. Also ganz klar.
Ich auch. Und ich würde auch ehrlich gesagt diesen AstraZeneca-Impfstoff nehmen. Es wäre mir auch scheißegal.
Ja, ich auch. Genau. Egal, alles, was hilft, damit es, weißt du, selbst wenn du dich dann anstecken kannst und kannst es kriegen, ist es halt so, dass es nicht mehr dich so in dieser Wucht erwischt und du dann halt auch kein Long-Covid und so einen Scheiß kriegst. Ja. Das reicht mir doch schon als Aussicht, weißt du?
Ja, ja, eben, absolut. Damit wäre ich auch völlig zufrieden für jetzt erstmal. Also,
ja, genau.
Man muss sich ja wahrscheinlich sowieso regelmäßig dann impfen lassen, vermutlich. So wie jedes Jahr für die Grippe müssen wir dann wahrscheinlich jedes Jahr auch noch eine Corona-Impfung machen. Und dann kann man ja, werden die Impfstoffe ja wahrscheinlich hoffentlich immer besser werden auch.
Ja.
Ach Gott, ja, jedenfalls so ganz optimistisch bin ich deswegen noch nicht. Ich muss auch sagen, mich hat dieses Wetter davor, wann war denn das, vor 10 Tagen, vor 2 Wochen, das hat mich nochmal so richtig belebt, aber jetzt ist es ja schon wieder so kalt und grau und soll auch die ganze nächste Woche so bleiben.
Naja, ich habe es schon gelesen.
Dass ich im Moment auch so richtig so, oh scheiße. Man hatte so das Gefühl, man kriegt so ein bisschen Freiraum zurück, kann sich auch mal draußen irgendwie in die Sonne setzen mit einer Freundin und ja, quatschen. Genau. Und jetzt plötzlich geht das alles wieder nur mit dicken Daunenmänteln und Bibbernd und ach Manno.
Ja, das ist nervig. Also das ist, finde ich, tatsächlich auch echt anstrengend, weil man so drauf wartet. Ich finde, dann merkt man halt, ich bin ja jedes Jahr so sehr frühlingshungrig, ja, oder warte so auf jeden Sonnenstrahl. Aber ich finde es dieses Jahr auch besonders, obwohl es wahrscheinlich kein außergewöhnlich grauer Winter ist, sondern einfach Winter. Aber ich bin auch besonders bedürftig, habe ich das Gefühl.
Ja, so, weißt du, sonst hattest du ja immer noch die Perspektive so, hey, dafür fahren wir dann und dann weg, ja? Ja, also ja, irgendwie genau. Hatte man ja dann irgendwie immer so einen kleinen Urlaub schon in Aussicht, den nächsten, und sei es nur an die Ostsee oder so. Und ja. Das könnt ihr ja sogar noch machen.
Das können wir sogar noch machen, ja.
Aber das fehlt mir auch so, also dass man nicht irgendwie so weiß, so hey, dafür fahre ich in 4 Wochen irgendwo hin, wo es schön ist.
Ja, also dieses nicht planen können, ne? Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das eigentlich das ist, was einen auch noch so zusätzlich das erschwert, damit irgendwie fertig zu werden. So, ne? Also ich muss auch sagen, ich habe im Moment 2 Aspekte, die es mir gerade ein bisschen schwerer machen, das zu akzeptieren, dass ich nicht so zum Beispiel überall hin kann, wo ich hin will. Einmal hat meine Schwester ihr 3. Baby gekriegt und ich würde das natürlich furchtbar gerne sehen und wollte eigentlich direkt nach der Entbindung gerne hin und es geht halt nicht. Also
das stimmt, ist einfach so. Du hast es auch immer noch gar nicht gesehen, ne?
Nein, die ist am 15. Januar geboren, meine neueste kleine Nichte und niemand aus der Familie hat sie bisher gesehen, weil meine Schwester halt auch sagt, das ist ihr alles zu heiß. Die hatten tatsächlich auch, also die hatten nicht Corona, aber die hatten es ganz nah an sich dran und sind da gerade noch mal irgendwie so davon gekommen gefühlt. Und sie sagt halt, also das Kind jetzt so langsam wird's. Aber das hat halt so ein Neugeborenes, hat halt überhaupt gar kein Immunsystem.
Ja.
Und sie meinte, das brauche ich nicht auszuprobieren, wie sich das da auswirkt, ja, auf so ein kleines, neues Menschlein. Und schon krass genug, dass die Jungs, meine Neffen halt, in die Kita gehen, zumindest stundenweise, weil es halt sonst alles auch gar nicht machbar ist. Und das ist natürlich immer irgendwie so ein Restrisiko. Aber die hat dann halt auch gesagt, das mache ich nicht. Ja, und das andere ist, dass wir in der Familie einen Fall haben von einer Tante von mir, die an Brustkrebs erkrankt ist. Und das sieht jetzt gerade gar nicht gut aus, der geht es ganz schlecht. Die hat Lebermetastasen und so weiter. Und da ist es tatsächlich auch so, dass wir irgendwie einfach alle nicht wissen, ob wir sie nochmal sehen, so ungefähr. Ne? Und das, da habe ich auch den Impuls, ich möchte gerne hin, ich möchte mich um sie kümmern, ich möchte, weißt du, so irgendwas für sie tun. Und das geht nicht. Und das ist echt.
Das ist echt. Also ich muss auch sagen, haben ja auch, also ich habe 2 ähnliche Geschichten. Meine Schwester ist schwanger. Das darf ich jetzt endlich sagen. Die kritische Phase ist jetzt vorbei. Genau, und die habe ich auch noch gar nicht gesehen in ihrem schwangeren Zustand. Und das ist auch das erste Kind für sie. Und ich werde auch das erste Mal Tante. Und ich freue mich so. Aber das Kind kommt im August. Ich hoffe ja, dass es bis dahin sich alles ein bisschen geändert hat, dass man dann zumindest sich sehen kann.
Ja.
Und das zweite ist ein, aber ich werde jetzt wahrscheinlich tatsächlich nächste Woche nach Oldenburg fahren, weil nämlich ein lieber Freund von mir gestorben ist an Covid und beerdigt wird und das nehme ich dann jetzt zum Anlass, da hinzufahren. Und das war aber nämlich auch so eine Sache, der lag lange im Krankenhaus und den konnten wir natürlich auch alle nicht besuchen, ne? Also das war auch eine Scheißsituation, dass du nicht richtig Abschied nehmen konntest und da irgendwie
darauf
angewiesen warst, dass das Krankenhauspersonal so Meldungen rausgibt und die kamen dann aber wie stille Post auch natürlich dann von den Verwandten weitergereicht, irgendwie schon immer sehr spartanisch oder wo du nie so genau wusstest, haben die das jetzt auch richtig verstanden? Weil die alle keine medizinische Vorbildung hatten. Es war sehr unbefriedigend, diese ganze Zeit und er hat es dann eben letztendlich leider auch nicht geschafft. Und deswegen werde ich aber jetzt wohl nächste Woche tatsächlich nach Hause zu meiner, also in meinen Heimatort fahren und meine Mutter und ihren Mann dann auch mal wiedersehen und meine Schwester. Und ich werde mich einfach vorher testen lassen und dann hochfahren.
Das ist halt genauso das Problem. Ich habe mir das jetzt auch die ganze Zeit schon hin und her überlegt. Ich lasse mich testen, dann bleibe ich hier zu Hause, bis ich das Ergebnis habe. Dann weiß ich, dann könnte man ja noch irgendwie einen Schnelltest organisieren, damit man sozusagen tagesaktuell weiß. Mhm. Okay, aber dann setze ich mich in den Flieger und in den Zug und danach müsste ich ja eigentlich wieder in Quarantäne. Weißt du, bis ich da angekommen bin.
Ich fahre mit dem Auto.
Genau.
Das geht halt also in meinem eigenen faradayischen Käfig.
Ja. Ja, ich meine, aber das Ding ist halt zum Beispiel, weißt du, wenn ich nach Hause fahre, dann sind das einfach fast 700 Kilometer. Und das fahre ich nicht alleine am Stück mit dem Auto. Also das ist, geht gar nicht, ne?
Ja gut, also wahrscheinlich werde ich Mia mitnehmen. Die fährt zwar auch nicht, aber die kann mich zumindest unterhalten. Und ja, nach Oldenburg fährt man so 4,5 Stunden. Das geht eigentlich noch. Also es sind so, um die 500 Kilometer ungefähr. Und dann machen wir halt zwischendurch mal eine Pause. Aber das habe ich schon häufiger gemacht, diese Strecke. Und die Beerdigung selber ist dann in Ostfriesland. Da muss man dann noch mal 1,5 Stunden fahren. Aber ich fahre dann einen Tag vorher hin und werde dann ein, zwei Nächte bei meiner Mutter unterkommen. Ja, echt jedenfalls. Vor ein paar Tagen klar geworden, ich habe meinen Vater seit September 2019 nicht gesehen.
Ja, ich meine auch fast so lang.
Das ist so krass. Also der lebt halt in München. Und er und seine Frau hatten auch so ein paar gesundheitliche Probleme, waren ein paar Mal im Krankenhaus letztes Jahr und irgendwie hat es nicht geklappt, dass wir uns in der Zeit, als es dann gegangen wäre im Sommer, getroffen haben. Und jetzt haben wir uns immer noch nicht wieder gesehen. Also echt
Wahnsinn. Das ist bei mir auch so. Ich habe meinen Vater und seine Frau seit Dezember 2019 nicht gesehen. Also aus genau denselben Gründen. Also bei denen ist es so, dass mein Vater ist herzkrank. Also der ist jetzt nicht akut krank und liegt krank im Bett, aber der ist einfach anfälliger. Und der isoliert sich total. Und das zerrt auch total an den Nerven. Das merkt man denen auch allmählich an. Dass sie natürlich, die sind zwar zu zweit und Aber im Sommer war das dann noch so, dann haben die halt auch mal jemanden getroffen draußen mit Abstand und so. Aber das ist was anderes, ne? Wenn du da die ganze Zeit darauf angewiesen bist oder was heißt, dich dafür entscheidest, ja dann auch aus gesundheitlichen Gründen, dich da so zu isolieren und deine Familie nur durch irgendwie eine Fensterscheibe zu sehen, wenn überhaupt. Das ist schon heftig, also nicht schön.
Nee. Also ich fand das auch so scheiße, dass ich hätte ja noch nicht mal zu ihm fahren können, als er krank war. Also du kannst ja nicht als Privatreisender, du kriegst ja kein Hotelzimmer. Bei denen hätte ich nicht wohnen können. Ich hätte aber ja auch gar nicht zu ihm in die Wohnung gewollt oder gekonnt, weil dann wäre die Gefahr bestanden hätte, dass ich mich auch noch anstecke. Also das ist echt eine fiese Situation.
Ja. Das ist echt schwierig. Ja, man kann echt nur hoffen, dass sich das jetzt mit steigenden Impf Erfolgen und Zahlen, dass sich das dann alles ein bisschen normalisiert. Es wird halt noch dauern.
Ja, ich glaube echt, das ist eine absolute Geduldsübung für uns alle. Wahnsinn.
Ja, aber jetzt habe ich ja gehört, ne? Jetzt sind ja die Testspezialisten, Schnelltestbesorger, Krisenmanager, sind ja jetzt Andi Scheuer und Jens Spahn, jetzt wird das, pass auf. Also, ich habe echt gedacht, ich spinne, als ich das gehört habe heute. Ich dachte so, da haben sie ja echt die Richtigen zusammengehockt. Also ich meine, Andreas Scheuer, also ich meine, wo soll man anfangen? Ich weiß gar nicht, bei welchem Debakel, misslungenen Projekt, ich weiß es nicht. Wie kommen die auf die Idee, dass der Richtige ist für so einen Job?
Für jetzt kümmere dich mal drum. Freiwillig gemeldet.
Ja, ganz ehrlich. Also das sage ich ja schon die ganze Zeit. Da gehören auch einfach nur richtige Krisenmanager hin und nicht irgendwelche Politiker. Das tut mir leid, das so zu sagen. Aber das hätte man von Anfang an irgendwie viel pragmatischer und anders angehen müssen, diese ganze Geschichte.
Ich verstehe auch nicht, warum die sich nicht irgendwelche Berater holen, die wirklich geschult sind.
Verstehe weiß ich gar nicht, ob die das nicht haben, weiß ich gar nicht, aber offensichtlich ja, niemanden, der da... Das stimmt, absolut. Also, und wenn du dann dir anguckst, wie andere Länder, selbst so eine Bananenrepublik wie die USA, habe ich neulich gelesen, the US, the United States are a third world country with a Gucci belt, ich fand das sehr passend, aber selbst die impfen effizienter als wir. Weißt du, zack, zack, ja, zack, geht das plötzlich.
Unsere ganzen Bekannten, die noch in Kalifornien leben, die sind alle schon längst geimpft. Mhm, die haben da genau. Drive-Thru-Impfstationen. Da fährst du im Auto ja, vor, Ärmel hoch, fertig.
Ja. Und fährst wieder. Da wäre ich aber sowas von am Start.
Also, ich verstehe es auch nicht. Es ist wirklich
mehr Israel, die haben 50% der Bevölkerung durchgeimpft inzwischen. Überleg dir das mal.
Also, die USA will ja angeblich bis Ende Mai alle Erwachsenen geimpft haben.
Ja, wenn die so weitermachen, ist das ein realistisches Ziel.
Ja.
Selbst die Briten, selbst Boris
Johnson hat sogar hinbekommen, Leute.
Ey. Ja, und das Schlimme ist, man hat immer das Gefühl, dass wir uns da einfach nur mit unserem eigenen Mängelverwaltungsscheiß selber ein Beinchen stellen.
Ja.
Weil unser Land so ist, weißt du? Das, also,
wir sind einfach effizient überreguliert.
Ja, ich weiß auch nicht. Also so dieses pragmatisch geht nicht. Dann, wenn du siehst, dass also die diversen Länderchefs jedes Mal, wenn Frau Merkel einen Vorstoß macht zum Thema, keine Ahnung, jetzt mal richtig krassen Lockdown, jetzt mal ein bisschen die Unternehmen regulieren oder sonst irgendwas, damit das endlich mal vorbei ist, dann scheißen die der vor die Haustür. Weißt du, was ich meine?
Ja, jeder kocht sich sein eigenes Süppchen.
Furchtbar. Naja, und dann hat mich gerade, dann regen mich ja solche Schildbürgerstreiche auf, wie dass die Restdosen von also die restlichen Impfdosen, die übrig bleiben, weil die Leute nicht zu ihren Terminen erscheinen, aus welchen Gründen auch immer, die sie ja vorher gemacht haben, jetzt weggekippt werden müssen, weil es nicht gerecht ist, wenn man die einfach irgendjemand gibt, der sie gerade nehmen würde. Da packe ich mir echt an den Kopf.
Ja, das kann ich nicht verstehen. Aber es wird auch, glaube ich, nicht überall so praktiziert, ne? Sondern viele Ärzte,
ja, hoffentlich.
Impfärzte impfen dann auch. Also ich habe gehört, dass hier die ganzen Leute, die an den Impfzentren arbeiten, hier ist, habe ich vorhin erzählt bekommen, viele Studenten machen das jetzt, ne? Die jobben alle an den Impfzentren. Oder Abiturienten, die jetzt nichts zu tun haben, so ungefähr. Die sind alle schon durchgeimpft, weil, ne, wenn dann die Leute nicht kommen und die Impfungen sind aufgezogen, wäre doch Irrsinn, die nicht dann auch jemandem zu geben.
Ja.
Als die
Welt. Ja, aber ich habe mich gerade mit meinem Internisten, wo ich zum Checkup war, unterhalten, der auch einer von den Impfärzten ist und der sagt, dass das ist eigentlich untersagt worden. Die haben das so praktiziert, mehr oder weniger aus gesundem Menschenverstand heraus und ohne das irgendwie abzusprechen. Und das ist eigentlich untersagt worden. Ich habe es gerade von meinem Bruder gehört, da gab es in meiner Heimatstadt Koblenz wohl so einen mittleren Skandal, weil nämlich da auch der Amtsarzt übrig gebliebene Impfdosen von einem Tag eingesammelt hat. Und das waren irgendwie, keine Ahnung, 80 oder sowas. Also jetzt gar keine so eine geringe Anzahl. Und dann hat er irgendwie bei der Freiwilligen Feuerwehr die angerufen und hat gesagt, hier, schickt mir die Leute, ich impfe die, wenn die wollen. Und hat diese restlichen Dosen verimpft. Und ich meine ganz ehrlich, an die Freiwillige Feuerwehr das zu geben, macht doch auch noch total Sinn. Also der hat ja nicht die auf der Straße willkürlich verimpft, sondern hat sich das da noch... So, das gab einen Riesenskandal und jetzt müssen die Dosen weggekippt werden. Das ist doch bekloppt.
Das ist unverantwortlich.
Man kann das gar nicht glauben, wenn man es hört. Weil irgendwelche Rumpelstilzchen sich hinstellen und es gibt ja jetzt, ich habe jetzt ein neues Wort gelernt, das heißt Impfneid. Ja, darüber, dass die Leute, so wie wir vor einem halben Jahr darüber diskutiert haben, ob wir alle hinterher blau pinkeln, wenn wir geimpft werden oder ferngesteuert werden können und dass man sich bloß nicht impfen soll, hast du jetzt Impfneid.
Ja.
Und wer kommt zuerst dran? Und dass wir alle davon profitieren, wenn so viele Leute wie möglich geimpft sind, das schnallt irgendwie wieder keiner. Also
ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum die nicht so Standby-Listen haben von Leuten, die einspringen, wenn jemand ausfällt und nicht erscheint zur Impfung.
Das machen die in Dänemark so. In Dänemark gibt es solche Standby-Listen und da haben die also feste Termine, wo die dann sagen, keine Ahnung, heute impfen wir am Ort XYZ 200 Leute. Und dann gibt es halt eine Liste und die Leute kommen dahin. Und wenn was übrig bleibt, dann werden die geimpft. Dann stehen die da Schlange den ganzen Tag und warten oder wie lange auch immer das dauert. Und wenn sie Glück haben, kommen sie dran. So. Wo ist das Problem?
Verstehe ja nicht.
Also, nein, jetzt gibt es ja diese Idee von dem System, dass wenn die Leute nicht erscheinen, dann gibt es eine Liste, die musst du dann, alleine der Verwaltungsaufwand, da musst du die Leute, die kriegen dann eine SMS und haben dann eine halbe Stunde Zeit zu erscheinen und diese Impfung zu kriegen, wenn jemand anders nicht kommt zum ursprünglichen Termin. Und wenn die sich in einer halben Stunde nicht zurückmelden, dann musst du den nächsten informieren und so weiter. Wo du dann denkst,
statt dass die nicht einfach eine ganze Truppe da stehen haben. Du, ja, aber ich habe letztens mit meiner Großtante telefoniert, die ist 94. Und habe dann zu ihr gesagt, hast du denn eigentlich schon einen Impftermin? Du bist doch jetzt dran. Und dann meinte sie, ja, jetzt habe ich endlich einen bekommen. Und die hat mir dann erzählt, dass sie 3 Wochen lang versucht hat, da anzurufen. Immer wieder jeden Tag. Und es war immer besetzt. Bis dann irgendwann irgendwie ein Bekannter von ihr vorbeikam, ein junger Mann, der ist so Anfang 60. und der, weil sie natürlich weder ein Smartphone hat noch einen Computer, der hat dann online für sie einen Termin gebucht, weil sie telefonisch nicht durchgekommen ist. Und ich meine, die meisten Leute, die jetzt dran sind, die über 80 sind, sind nicht im Internet unterwegs.
Ja.
Also viele.
Ja.
Und ja, deswegen, das ist, fand ich auch so unmöglich, dass das so schwer ist, für die überhaupt da durchzukommen.
Ja. Aber welches Bundesland war das?
Niedersachsen.
Das ist halt auch so bekloppt, ne? Dass da, finde ich, dass da jedes Bundesland auch noch das eigene Süppchen kochen kann und jeder macht's anders und hier musst du dich online registrieren und da musst du einen Code kriegen und da kriegst du einen Brief und da kriegst du weiß ich nicht was.
Das ist so,
also,
bescheuert.
Weißt du, ja, und wer soll das dann verstehen?
Hätten die das einheitlich regeln sollen.
Ja, genau. Und die hätten in dem Moment, wo klar war, hier, das ist der BioNTech-Impfstoff, der wird zugelassen, hätten die einfach hingehen müssen, hätten sagen können, so von wegen, keine Patente, jetzt mal alle produzieren bitte diesen Impfstoff, auf die Plätze, fertig, los. Mhm. Dann würden wir schwimmen in den Dosen. Weißt du, was ich meine? Und dann hätten alle BioNTech oder was auch immer, BioNTech ist ja jetzt nur ein Beispiel.
Ja.
Aber nein, zum Kotzen. So, ich möchte jetzt nicht mehr über Corona reden.
Nee, jetzt haben wir schon wieder eine halbe Stunde verplempert, ja, für diese Kacke.
Ja, es beschäftigt einen halt dann doch, ne?
Ja.
Das ist so.
Ja, ständig und immer wieder. Leider.
Ich möchte an dieser Stelle was empfehlen, fällt mir jetzt gerade ein, ungeplant. Wir haben mit nicht abgesprochen vorher. Pass auf.
Nee, jetzt. Jetzt bin ich auch gespannt.
Nein, ich möchte empfehlen das Instagram-Profil von Frau Piepenkötter. Die hat nämlich eine Sache am Laufen, die nennt sich Corona Care oder kurz genannt CC. Und da teilt sie jeden Tag, also es gibt lustige Sachen wie den Filter des Tages, einfach so für Spaß. Aber es gibt halt auch zum Beispiel Mealpläne, Spieleideen für Kleine, also wirklich alle möglichen Sachen. Themen rund um Homeoffice, Homeschooling, und die ist halt Erzieherin und hat selber ein Baby und 2 Teenager-Töchter, ist also voll im Thema für alle möglichen Altersstufen und ist auch noch pädagogisch bewandert. Also das lohnt sich echt, das ist nicht nur erbaulich, sondern auch noch nützlich, das empfehle ich, wir verlinken das Profil.
Habe ich noch gar nicht gesehen, dabei folge ich dir eigentlich auch. Da
kannst du mal sehen. Ja, Marianne, musst du mal gucken.
Apropos Mealpläne, Anna, ja, du warst ja im Fernsehen, ne?
Ja, ich war im Fernsehen.
Anna war im Fernsehen.
Ja, war das mal kurz, wa?
Ja, vor allen Dingen musste ich mich erstmal 8 Stunden durch Duschkopftests quälen, die man sich angucken musste.
Das stimmt, es waren erst Duschkopftests und dann, es kam noch was anderes davor. Warte mal, was war denn das noch?
Ja, da war noch irgendwas Blödes.
Versicherung.
Ah, ja, genau. Unfallversicherung. Ja. Oh Gott, die Frau, die da bei den Unfallversicherungen angerufen
hat.
Das war ganz investigativer Journalismus,
Ja, genau. Also ganz kurz, nur mal für alle, die es noch nicht, ich weiß nicht, ob sie es wussten. Also ich war beteiligt an einer Sendung für ein Verbrauchermagazin des RBB, das heißt Supermarkt. Und befasste sich in dieser Ausgabe von jetzt letzten Montag, keine Ahnung, was war es für ein Datum, 1. März, mit unter anderem mit dem Thema Ernährung und gesund kochen in Zeiten von Corona. Und da haben die sich damit befasst, dass Menschen in der Pandemie zunehmen, weil sie halt mehr zu Hause rumsitzen, Fitnessstudios sind zu, viele Leute machen so Trostessen und sowas alles. Also so dieses, ich gehe halt 5-mal am Tag an den Kühlschrank und so weiter. Und dann haben die eben zu dem Thema einen Fitnesscoach befragt, eine Ernährungsexpertin und Olle Berlin Mitte Mom für Rezepte und
für ungefähr 3,5 Sekunden.
Es war so ätzend. Ey, die haben hier fast 2 Stunden gefilmt, was total nett war übrigens, und mich 15 Minuten oder sowas bestimmt interviewt. Und ich habe ganz viele interessante, schlaue und informative Sachen gesagt. Und davon haben die ungefähr 3 Sekunden gezeigt. Das fand ich echt ein bisschen ärgerlich. Aber gut, egal. Ich war mal kurz im Fernsehen, ne?
Ja, und du sahst wunderbar aus, Anna. Und das Essen sah auch super lecker aus. Ich war richtig neidisch. Ich hätte das gerne sofort gegessen.
Ja, Rezept ist auf dem Blog, Marianne.
Ja, nee, ich will, dass du mir das kochst.
So, ja, das darf ich ja nicht, wenn die Sonne wieder scheint. Dann koche ich das und dann serviere ich dir das auf Terrasse.
Okay, das ist ein Versprechen, was ich da, das werde ich dich dran erinnern, du.
Ja, ich habe nämlich eine Erbsen-Ingwer-Suppe gemacht mit gebratenen Garnelen als Einlage. Und die ist nämlich, abgesehen von den Garnelen, vegan und low carb und ballaststoffhaltig und fettarm und alles, was man gesundes sich noch sonst so vorstellen kann, glutenfrei. Und dann habe ich noch ein Ratatouille gemacht. Das war auch lecker.
Ja, das sah so super aus. Ich habe gerade auch super gekocht für meine Familie. Ich habe den Fertig-Lasagne gekauft.
Okay. Wie, du meinst fertige, also Supermarkt-Lasagne, ja, oder fertige so Lasagne bei Italiener?
So richtig, nein, richtig, so richtig, ah, schön. So eine fiese.
Schön.
Aus dem Kühlregal, ja, weißt du, mit so, die so in Folie eingeschweißt ist.
Warum?
Ja, ist mir fast um Hals gefallen vor Glück, als ich ihr das erzählt habe.
Wirklich?
Ja. Nee, weil ich war unterwegs, ich war bei der Physiotherapie und hatte dann noch einen Termin. Und ich hatte dann zwischendurch mir schon was zu essen auf die Faust geholt und habe dann gedacht, das arme Kind hat wahrscheinlich wieder noch gar nichts gegessen und die liebt Lasagne. Und dann habe ich so einfach gekauft, ich war im Supermarkt, da gab es die sah gut aus. Habe ich gesagt, mach ich jetzt mal. Und sie war beglückt.
Ach Mensch. Ja, ich habe heute auch, also bei mir war das heute ähnlich, muss ich jetzt auch sagen, von wegen gesund kochen in der Pandemie. Ich war nämlich heute Morgen auch den ganzen Vormittag unterwegs und hatte Arzttermin und Gedöns. Und dann hatte ich der Großen gesagt, sie soll bitte für sich und ihre Geschwister mittags irgendwas machen. Und dann sagte sie nur als erstes Tiefkühlpizza. Und dann habe ich gesagt, nee, haben wir nicht mehr. Das ist ja jetzt auch nicht besser als Tiefkühllasagne. Ja. Und dann kam ich nach Hause und dann hatte sie Spätzle gekocht und dann mit ganz viel Käse in der Pfanne eigentlich gebacken. Eigentlich waren die so knusprig mit Käsealarm und alle Geschwister waren glücklich und ich habe mir dann ein bisschen Salat gemacht. Mir war das nix mit den Spätzle. Aber die Kinder waren auch froh.
Also wenn es nach Luzi wohnt ja nun nicht mehr bei uns, aber wenn es nach der ginge, also die muss auch wirklich in jedes Rezept mindestens 1 Kilo Käse oder Sahne reinrühren, sonst ist das nichts. Und am besten auch noch ein Ei. Also super. So Carbonara-artige Grundrezepte sind eigentlich immer angesagt.
Ja, nicht schlecht.
Ja. Also die kommen uns heute besuchen, mein großes Kind.
Ach Mensch. Mhm. Ja, ausgezogen.
Darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen, oder? Wie das jetzt.
Das stimmt.
Wie das jetzt so ist.
Da machen wir mal eine Folge über Empty Nest demnächst.
Ja, noch ist es ja nicht ganz empty.
Hast du das?
Hä?
Hast du Empty Nest?
Ich habe ein bisschen Empty Nest. Und, also, naja, ich habe ja noch ein Küken im Nest sitzen.
Aber es ist schon anders.
Es ist schon anders und es ist schon, also ich glaube, Luzi macht das auch zu schaffen. Die sagte auch letztens, jetzt habe ich hier überhaupt kein Bett mehr, weil wir im Moment, das soll langfristig, soll hier ja eine Schlafgelegenheit auch in ihr ehemaliges Zimmer. Ich habe da auch schon was im Auge, aber ich will das einmal Probe sitzen und liegen, bevor ich es kaufe. Also wir können erst die Geschäfte, müssen leider erst wieder aufhaben, bevor ich das erwerben kann.
Ja.
Und deswegen, ich habe jetzt aber hier tatsächlich eine Matratze erstmal hingestellt ins Zimmer, dass, falls sie sich spontan überlegen sollte, jetzt übernachten, es nicht so ein Riesenaufwand wäre. Aber sie sagte tatsächlich, vor ein paar Tagen war sie auch schon mal kurz hier, weil sie hier immer noch babysittet im Kiez. Und dann war sie mit dem Babysitterkind hier auf dem Spielplatz gewesen und hier so ein bisschen unterwegs. Und dann sagte sie auch, ach Mensch, irgendwie ist doch ganz schön hier in Prenzlauer Berg. Vielleicht würde ich doch lieber hier wohnen als in Kreuzberg.
Ja.
Ja, aber ich habe dann auch gesagt, warte mal ab im Sommer, wenn das Wetter wieder
besser ist. Ich wollte gerade sagen, wenn das Wetter schön ist.
Die Cafés und Bars in Kreuzberg genau. Dann alle aufhaben. Im Moment ist da natürlich auch alles, ist ja tote Hose überall.
Ja, klar. Ja, und dann ist natürlich tote Hose da, wo man sich auskennt, nicht so schlimm wie da, wo man noch nicht zu Hause ist, vom Gefühl her. Das ist halt so, ne?
Ja, und die meisten Freunde wohnen eben auch hier. Noch, die sie noch aus Schulzeiten hat. Also die ja, viele haben sich hier Wohnungen gesucht oder einige wohnen natürlich auch noch zu Hause. Gerade jetzt, wo ja dann irgendwie auch viele noch gar nicht richtig anfangen konnten zu studieren oder online-mäßig von zu Hause studieren. Ja, aber es ist schon, also unser Familienalltag hat sich dadurch natürlich schon massiv verändert. Dadurch,
ja, das glaube ich.
Dass jetzt nur noch ein Kind da ist, was irgendwie auch schon relativ autark ist und sich seinen Alltag selbst organisiert quasi.
Ja. Was ja auch das ist, was man will für seine Kinder, wenn die so größer werden, aber es ist trotzdem...
Klar. Also ich habe jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Zeit für mich.
Was jetzt ja erstmal eine gute Nachricht ist.
Ja, das ist schon wahr, aber gerade jetzt manchmal ist es auch so ein bisschen zu viel. Weil man eben, man kann nicht so viel machen gerade, weißt du?
Ja, das stimmt.
Gut, ich lese viel und dann habe ich mir ja hier mein Zimmerchen auch eingerichtet. Das ist jetzt aber weitestgehend fertig. Aber ich hoffe auf besseres Wetter, dass man dann auch demnächst.
Oh, ich auch. Ich kann es kaum erwarten. Ich will auch so gerne in den Garten gehen und da rumgraben.
Ich auch.
Und solche Sachen, weißt du? Das ist, fehlt mir total, dieses draußen sein können. Also ohne, dass man sich einen Arsch abfriert halt.
Ja, aber echt, ich war gerade eben, habe ich mich mit meiner ehemaligen Mitarbeiterin getroffen, die morgen nach Italien geht für ein paar Monate. Und dann haben wir nochmal einen Abschiedskaffee zusammen getrunken. Und wir saßen da oben auf dem Wasserturm und es war echt so, so zum heißen Pfefferminztee. Aber das kannst du gar nicht länger als eine Stunde aushalten da draußen.
Nee. Na, wir hatten das ja am 18. Geburtstag von meiner Großen. Haben wir ja auch vorher überlegt, wie machen wir es, weil es war ja klar, Lockdown, Party fällt sowieso aus und wer kann überhaupt kommen zum Gratulieren und wenn, dann wie und so. Und da hatte ich dann vorher so, da war es nämlich in der Woche davor oder 10 Tage vorher, war es nämlich irgendwie relativ mild. Und dann dachte ich so, ach, wenn es so ist, es war eher so herbstlich vom Wetter als jetzt winterlich. Und dann habe ich gedacht, dann kann man vielleicht doch im Garten die Feuerschale anmachen und die Heizpilze. Und dann kann vielleicht eine Freundin kommen und sie können im Garten vielleicht mal ein bisschen sitzen und mal anstoßen. Und dann kann die nächste kommen. Also so, dass man halt sich an die Regeln hält und natürlich auch nicht 20 Leute durchschleust, sondern halt eher 3. Und dann war aber an dem Geburtstag tatsächlich zwar strahlender Sonnenschein, aber -12 Grad.
Scheiße.
Das war so kalt. Und dann haben wir das tatsächlich so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, also ihr Freund war sowieso für abends, hatte der sich angekündigt, aber der ist ja hier eigentlich der das sozusagen zusätzliche Haushaltsmitglied, was hier immer ein- und ausgeht, immer mal. Und dann hatten 3 von ihren engsten Freundinnen gesagt, sie würden gerne kommen und sie... Also haben auch noch mehr gesagt, aber die 3, mit denen hat sie sich dann verabredet. Und die eine kam und dann habe ich gesagt, okay, Maske und halt Fenster auf und nur kurz rein so. Und dann war die tatsächlich auch nur so vielleicht eine Dreiviertelstunde da. Und dann haben die unten mit dicken Jacken gesessen bei uns, zwar drin, aber mit Fenster auf. Also es war richtig kalt in der Bude, dann relativ schnell, das geht ja ratzfatz.
Ja,
das und ist haben echt. Halt irgendwie... Haben dann angestoßen, dann ist die wieder gegangen, dann kam die nächste, mit der hat sie dann einen großen Spaziergang gemacht, was irgendwie auch ganz süß war. Dann haben sie so ein Pikolöchen mitgenommen und haben eine Runde gedreht. Und dann kam die nächste und dann haben die noch auf dem Balkon gesessen. Und dann habe ich denen dann haben die unten dicke Moonboots angezogen, haben auf solchen kleinen Fällchen gesessen. Jeder hatte Wintermantel alles an, dann haben wir die noch in Decken gewickelt. Und dann saßen die auf dem Balkon. Der Cremant hatte auf jeden Fall die perfekte Temperatur da
draußen. Vielleicht hättest du lieber einen Glühwein reichen sollen.
Genau, eigentlich ja. Und dann hatte die Freundin, dann kam noch eine, die kam unangekündigt. Und dann haben die sich so abgeklatscht. Ne? So, das war irgendwie, es war auch ganz schön, das wird man bestimmt auch nie vergessen, aber natürlich stellt man sich auch einen 18. Geburtstag anders vor.
Ja,
wir total. Reden immer noch über Corona.
Ich weiß, Anna, es ist so dominant, dieses Thema.
Verdammt. Ja, und irgendwie kann man echt kaum dran vorbei. Ne? Also selbst wenn wir uns jetzt vorgenommen haben, eigentlich wollten wir sprechen über Internationalen Frauentag beziehungsweise über Role Models, die wir so gut finden, Frauen, und auch über ein bisschen feministische Literatur. Aber irgendwie kommt uns Corona immer zwischen alles dazwischen. Und dann frage ich mich immer, ob ich nicht widerstandsfähig genug bin, ob mich dieses Thema so, weißt du, weil andere Leute schaffen das ja auch, andere Themen zu bearbeiten.
Ja, es greift halt irgendwie in alles so ein bisschen rein. Aber wir können ja trotzdem noch über Role Models reden, wenn wir das jetzt, wenn du uns schon mal gerade dran erinnerst.
Ja. Ja, wir hatten eigentlich darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen Vorbilder, in Anführungsstrichen Frauen, jeder sich was überlegt, jemanden, den er da gerne irgendwie empfehlen würde oder von dem er gerne sprechen würde oder sagen würde, warum er den gut findet. Und dann hatte ich mir überlegt, dass es vielleicht nicht, also für mich persönlich, dass es jetzt nicht schon wieder Michelle Obama sein muss oder irgendwie so, ne, sondern dass man vielleicht mal irgendjemanden, der ein bisschen näher dran ist, nimmt. Und dann hatten wir uns das so überlegt, ne, dass wir so da mal ein bisschen... Das hatten wir uns so überlegt. Und du hast gesagt, du weißt jemanden für dich.
Ich hatte das jetzt nicht so sehr an Personen festgemacht. Also ich lese gerade das Buch von Glennon Doyle. Die ist auf jeden Fall da, würde ich jetzt als Role Model bezeichnen.
Ich lese das auch.
Also das Buch heißt Untamed, also zu Deutsch Ungezähmt. Und es geht darum, in erster Linie, wie sie sich befreit hat davon, von den Zwängen, denen man so als Frau unterliegt oder was die Gesellschaft so von uns Frauen erwartet, aber es ist eben gleichzeitig auch quasi eine Kampfschrift und eine Aufforderung an alle anderen, sich zu befreien. Und ich finde das sehr inspirierend. Also sie schreibt halt ihre persönliche Geschichte, und aber was mich auch so besonders gleich von Anfang an gepackt hat, und man fühlt sich so oft so ertappt, finde ich, wenn man das Buch liest. So, dass Mädchen ja von klein auf eigentlich so erzogen werden, dass sie möglichst klein, zart, ruhig, leise und angepasst sind. Das wird einfach von vornherein erwartet, während das bei Jungen überhaupt nicht so ist. Die sind halt stark und laut und groß und breitschultrig. Und ich muss zugeben, dass ich wahrscheinlich also meine Töchter auch so ein bisschen so erzogen habe. Ne? Sei nicht so laut, mach dich nicht dreckig. Weißt du, so dieses, also jetzt nicht extrem, aber so ein bisschen, glaube ich, ist es auf jeden Fall bei uns auch. Also wurde mir so mitgegeben und habe ich mit Sicherheit auch so weitergegeben.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Und was ich auch so... sehr, ich weiß nicht, ob du da schon angekommen bist, was ich auch ganz toll fand, war das Kapitel darüber, da erzählt sie, wie sie mit ihrer Tochter, also sie hat zwei Töchter und einen Sohn, alle so im Teenageralter, und da ist sie mit ihren Töchtern zum Ohrlochpiercen gegangen in eine Mall, und die kleine Tochter hat sich dann, während sie da war, plötzlich geweigert, sich die Ohren piercen zu lassen. Und dann hat diese Frau, die diese Piercings gemacht hat, dann immer die ganze Zeit immer noch gesagt, ach, jetzt sei doch mal mutig und so. Und da hat sie dann gesagt, da ist ihr auch so klar geworden, dass sie das eigentlich viel mutiger fand, von ihrer Tochter ihrem natürlichen Gefühl zu folgen und auf ihre Angst zu hören und die Entscheidung zu treffen, nein. Auch wenn das jetzt hier eigentlich so geplant war und das von mir erwartet wird, ich mache das jetzt nicht. Und dass das doch eigentlich das ist, was man sich wünschen soll, dass man doch auch nicht zu seinen Kindern, wenn die abends ausgehen, sagt, sei besonders mutig, höre nicht auf dein Gefühl, riskiere ruhig alles, geh gegen deine persönlichen Impulse und sei einfach mutig. Sondern man würde doch genau eigentlich wünschen, dass die Kinder dass sie auf ihr Bauchgefühl hören und sich sagen, nee, das will ich jetzt nicht, das mache ich jetzt nicht.
Ja.
Und das fand ich so krass, also weil ich glaube auch, dass ich bestimmt schon häufiger zu meinen Kindern gesagt habe, so hey, komm und so, in so Situationen, wo es eigentlich völlig okay war, dass die irgendwas nicht machen wollten. Und
also ich weiß, was du meinst, aber ich muss zum Beispiel sagen, ich habe, also meine große Tochter ist tatsächlich ein großer Widerspruchsgeist, immer schon gewesen, schon als sie ganz klein war. Und so oft so konfrontativ in ihrer Art, wenn sie irgendwie was ungerecht fand oder was nicht wollte oder irgendwie so. Also da eben ganz anders als ich. Und ich weiß, dass ich von Anfang an bei der auf die geguckt habe und irgendwie fasziniert davon war, wie die ist, weil ich nicht so bin. Also weil, oder vielleicht bin ich nicht so erzogen oder so, weißt du, so vielleicht ist es ja in mir auch so gewesen mal, aber ich, keine Ahnung, mir ist es nicht bewusst. Und ich bin eben immer jemand, der eigentlich eher so offene Konflikte scheut. Die halt überhaupt nicht, gar nicht. Und ich habe gerade neulich, die hatte so eine Auseinandersetzung mit einer ihrer Lehrerinnen, also auf der Sachebene alles okay, also sie hat es auch, finde ich, mega gut gemeistert. Und dann habe ich hinterher zu ihr gesagt, bedauerst du das, dass du das jetzt gemacht hast, weil du hast dich da so aus dem Fenster gelehnt und natürlich hat die jetzt dich anders im Blick als vorher und so. Und dann sagt sie, ja, es ist natürlich unbequem, aber ich weiß auch, dass das richtig war so für mich und deswegen muss ich das so machen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, so, und du warst schon immer so. Das ist in dir und ich finde das mega gut, dass du so bist. Also, dass du dich eben nicht davor scheust, dich da zu exponieren und dich da dann auseinanderzusetzen, selbst wenn das bedeutet, dass dir vielleicht in dem Moment ein Nachteil daraus entstehen könnte. Ja, also, oder jemand irgendwas über dich denken könnte, was vielleicht dir unangenehm sein könnte oder sowas, das blendet die dann aus. Oder blendet es nicht aus, sondern die wertet es eben geringer als dass sie, ne, als das, was ihr dann wichtig ist in dem Moment. Und das finde ich schon, also dadurch, dass mir das bei der immer so bewusst war, habe ich bewusst darauf geachtet, das nicht zu machen. Also so, obwohl ich den Impuls absolut kenne und den, Entschuldigung, den absolut auch habe.
Ja gut, das ist doch gut. Also
ich hoffe.
Ich hoffe, ja gut, man ist natürlich dann als Persönlichkeit nicht so geschmeidig und einfach zu handeln, sondern man ist vielleicht ein bisschen sperrig, was einem ja als Frau dann auch gleich oft als Zickigkeit und schwierig untergeschoben wird, während das bei Männern ja durchaus positiv eingeschätzt wird, oft.
Ja.
Ne? Oder empfunden wird, wenn die sich trauen, den Mund aufzumachen. Das ist eine Sache, die mich auch immer total ärgert, muss ich sagen. Dieser Stempel, den man dann gleich aufgedrückt bekommt als Frau, dass man dann eine Zicke ist oder stutenbissig oder was auch immer.
Das ist sowieso das schlimmste Wort, das sollte verboten werden.
Ja, wobei, finde ich. Also ich finde, ich mag das auch nicht, wenn Frauen so gegen Frauen sind und so missgünstig Frauen gegenüber sind. Das ist ja das
eher. Das stimmt, eher, aber das Wort an sich ist schon fies, frauenfeindlich.
Das ist schon natürlich, ja. Stimmt. Aber ja, jedenfalls, ich glaube, Mia ist auch eher so. Die ist auch jemand, der sich nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen lässt, sagen wir mal. Die war auch schon von klein auf eher im Widerstand bei gewissen Dingen. Bei Lucy, die war immer, die ist einfach so, die ist sehr entspannt. Also die ist einfach mal im Flow gegangen und die ist auch oftmals, glaube ich, hat sie nicht so viel Bock gehabt, einfach sich über Sachen aufzuregen oder zu diskutieren, sondern hat dann eher Sachen akzeptiert, einfach nur, damit sie ihre Ruhe hat.
Ja.
Aber naja, jedenfalls dieses Buch lese ich gerade und es gibt noch viele andere Themenbereiche, auch Rassismus, um das es dann geht. Und also sie engagiert sich sehr gegen Rassismus und hat dann aber auch so ganz interessante Erfahrungen gemacht, als sie begonnen hat, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. dass sie dann kritisiert wurde, auch weil sie als weiße Frau da Foren empfohlen hat oder andere Personen empfohlen hat, die ebenfalls weiß waren und nicht Schwarze empfohlen hat, schon dieser Black Lives Matter Bewegung angehörten, und dann wurde ihr dann auch Rassismus unterstellt, und sie hat eben gesagt, man, das ist einfach auch etwas, was sie erst lernen musste, dass jeder von uns auch eben diese rassistischen Gedanken irgendwie mitgekriegt hat und jeder von uns auch leider irgendwie ein bisschen Rassist ist, und dass man das, das musste sie für sich auch erstmal erkennen. Ja, jedenfalls finde ich super interessant und sehr inspirierend. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich habe tatsächlich das Buch erst nur so gelesen und habe dann nochmal von vorne angefangen, das Buch zu lesen mit einem Textmarker und mir die wichtigen
Stellen, das habe ich heute auch überlegt,
angestrichen.
Ja. Weil ich lese das ja auch gerade. Ich überlege gerade, hast du mir das empfohlen? Nee, ich hatte das schon, als wir drüber gesprochen haben. Ne?
Ich habe dir empfohlen, das zu lesen. Hast du gesagt, das liegt bei mir schon auf dem Tisch, auf dem Nachttisch.
Genau.
Ja.
Und ich habe es gerade heute Morgen, als ich in der Arztpraxis warten musste, hatte ich es dabei und habe da drin gelesen und habe exakt das gedacht. Und habe gedacht, ich bin erst im ersten Drittel ungefähr, aber da habe ich auch gedacht, ich brauche einen Stift. Mhm. geht mir auch so. Also es ist ganz viel Aha-Erlebnis. Also so, ich finde auch, ich kann das jetzt nicht so, ich finde das sprachlich nicht so gut. Das stört mich dann doch immer ein bisschen. Aber das stimmt auch nicht fürs ganze Buch. Streckenweise finde ich es eben sprachlich sehr genau.
Ich lese es auf Deutsch, ich weiß nicht,
mega ist die gut.
Übersetzung auch nicht gut.
Ja, kann auch sein, ja.
Nicht so genau. Also ich habe zum Beispiel, was ich auch eine gute Passage oder so einen Satz von ihr fand, den ich, der richtig super ist und den man sich ruhig auch immer wieder vor Augen führt oder in die Erinnerung bringen sollte. Sie hat gesagt, wir können harte Sachen schaffen, es muss nur die richtige Art von hart sein. Also hart, es ist natürlich jetzt auch sehr schlecht übersetzt aus schwierige Sachen, würde man, oder schwere Sachen im Deutschen sagen. Aber sie hat eben gesagt, es ist natürlich, das Leben ist einfach schwer und man muss manchmal schwere Entscheidungen treffen. Aber wenn es das Richtige schwer ist, dann kann man das auch schaffen. Es muss aber eben das Richtige schwer sein und nicht das falsche schwer. Auch,
ja, genau. Also so dieses, also sie plädiert ja auch so dafür, dass man mehr, also dass man eigentlich wieder dazu zurückfinden muss, dass man seine eigene innere Stimme hört. Also dass man eigentlich weiß, was man, also dass man den Zugang dazu findet, was man eigentlich wirklich will und denkt und sich wünscht und so weiter. Und nicht das, also und das zu trennen sauber von dem, was man denkt, wie es sein müsste, weil es eben immer so ist oder immer schon so war oder weil irgendjemand es erwartet und so weiter. Ja. Das ist ja eigentlich auch so ein Erkenntnisprozess, ne?
Ja, sie hat sich doch diese Taktik entwickelt, dass sie sich immer in ihren Wandschrank setzt
und
quasi meditiert, wenn sie irgendwie ein Problem hat, bis sie dann aus ihrem Inneren heraus die Lösung weiß. Und wenn sich das warm anfühlt, dann ist es die richtige Entscheidung, wenn sie zwischen zwei unterschiedlichen Dingen wählen muss. Kalt ist schlecht, warm ist gut.
Okay.
Ja, total faszinierende Frau auf jeden Fall. Und die hat ja auch noch ein anderes Buch geschrieben. Da geht es, glaube ich, um Mut und Beziehung. Das habe ich, weiß jetzt aber gerade nicht, irgendwas mit Warriors. Muss ich Love Warriors oder
aber
so?
Aber hat sie nicht, sie hat, glaube ich, drei Bücher geschrieben, ne? Also ich glaube, das ist das dritte.
Ja.
Wenn ich es richtig verstehe, dann sind die eben auch aus unterschiedlichen Lebensphasen so, wo ich glaube, dass die Erkenntnisse eben auch verschieden sind. Oder dass es vielleicht sozusagen wie so eine Entwicklung ist, die man da drin lesen kann.
Genau, das schreibt sie ja auch, ne, in dem Buch, dass sie da irgendwie von Oprah Winfrey gefragt wird, ob sie gewisse Aussagen heute noch so treffen würde wie in alten vorherigen Büchern. Mhm. Und da hat sie auch gesagt, deswegen sollte man wohl nur im Sand schreiben, weil manche Sachen eben über die Zeit doch nicht mehr zutreffen so richtig.
Ja.
Naja, jedenfalls.
Auf jeden Fall sehr inspirierend.
Super, kann ich nur empfehlen.
Ja. Ich auch. Genau.
Und hattest du ansonsten noch, du hattest doch auch noch irgendwas vorhin. Was war denn das?
Also ich habe, was ich jetzt, genau, also was ich jetzt einfach mal kommentarlos verlinken werde in den Shownotes ist, ich habe schon vor längerer Zeit einen Blogartikel geschrieben über feministische Bücher auch für Teenies sozusagen. Da sind also jetzt nicht nur Sachen dabei, wo ich sagen würde, dass man das als erwachsener Mensch gut lesen kann, sondern eben auch Bücher, die die Idee von Feminismus so ein bisschen auch jüngeren Menschen nahe bringen können. Das werde ich jetzt, da werde ich jetzt mal gar nicht irgendwie im Detail drüber sprechen. Das verlinke ich einfach mal. Da kann ja jeder mal gucken, ob da was für ihn dabei ist. Und ansonsten hatte ich mir noch, weil ich ja irgendwie weg wollte von irgendwelchen Promi-Role Models, wobei das wahrscheinlich im Kleinen ja auch Promi ist, habe ich mir rausgesucht als inspirierende Person, die ich wirklich jetzt auch schon eine ganze Weile verfolge, Nikita Thompson. Mhm. Und Nikita Thompson ist eine ursprünglich, glaube ich, Tänzerin, die auch schon mit vielen Bands und so auf der Bühne gestanden hat. Ich glaube, zuallererst mit Seed. Und heutzutage kennt man sie eher, weil sie als Catwalk-Trainerin bei Germany's Next Topmodel schon mehrfach aufgetreten ist. Und ich muss sagen, wenn man sie nur daher kennt, dann sieht man halt eigentlich einfach nur so einen kleinen Ausschnitt einer sehr beeindruckenden Frau. Ich folge der auf Social Media schon eine ganze Weile. Die macht sich auch sehr stark für die Black Lives Matter Bewegung. Aber was ich bei der vor allen Dingen so beeindruckend finde, ist, das ist so eine Frau, die so ganz unbeirrt ihren Weg geht. Die hat so ein natürliches Selbstbewusstsein oder vielmehr also ein Bewusstsein für ihre Fähigkeiten und ihre Stärken. Das kannst du sofort sehen, wenn du die siehst oder wenn sie spricht, wenn du sie hörst, finde ich. Und die ist so klar und so fokussiert auf ihre Sachen, das ist echt beeindruckend. Und was mich bei der eben auch, wenn ich jetzt sage, das sieht so mühelos aus bei der, mir ist klar oder ich glaube zu wissen, dass natürlich kein Weg irgendwie unbeirrt ist und dass die bestimmt ihre Struggles und so weiter hatte und wahrscheinlich auch immer noch hat. Und ich weiß, dass sie auch zum Beispiel im Netz immer, wie alle Leute, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, auch immer relativ viel Hate und so kriegt. Aber ich finde zum Beispiel jetzt gerade auch wieder in dieser Black Lives Matter Bewegung, dass die so authentisch ist. Die sagt einfach die Sachen, wie sie sind. Und ohne, wie soll ich mal sagen, die will da nicht Fame für. Weißt du so, es gibt ja so Leute, die auch auf so Bewegungen irgendwie aufspringen und was sagen, weil sie meinen, dass das jetzt auch erwartet wird oder weil sie vielleicht doch irgendwie ein bisschen was abkriegen wollen von der Aufmerksamkeit und so. Und das, finde ich, ist halt bei der überhaupt nicht. Oder ich empfinde das so, dass das so gar nicht ist, sondern das ist einfach ein Thema, was ihr wichtig ist. Man spricht sie darüber, wie auch über andere Sachen. Und also man merkt, ich bin ein Fan. Und ich finde die tatsächlich auch als Role Model zum Beispiel für meine Töchter mega geeignet, weil die einfach so, weil das so eine ganz selbstbewusste, authentische, erfolgreiche Frau ist, die nicht rumstrunzt, weißt du so?
Ja, genau. Also, die hat auch eine gewisse Erwartungshaltung. Na, aber ist trotzdem jetzt dabei nicht kalt oder unherzlich, sondern die ist auch durchaus verständnisvoll, aber irgendwie auch ein bisschen tough. Also ja, ich habe die eigentlich kennengelernt damals, die hat ja als Coach oder Jury-Mitglied bei dieser So You Think You Can Dance, das war diese Tanztalent-Show. Da hat sie auch in der Jury gesessen, daher kannte ich die eigentlich ursprünglich und die tanzt ja selber auch wirklich wahnsinnig gut. Die ist, glaube ich, auch Choreografin, ne? Für alle möglichen Musikvideos und Bühnenshows und so weiter. Ja, das ist wirklich finde ich auch eine tolle Frau. Mir fällt jetzt gerade noch in dem Zusammenhang, kennst du Jamila Jamil?
Ja.
Die finde ich auch so toll. Das ist eine britische, so eine TV-Persönlichkeit, Schauspielerin, Moderatorin und eben auch eine sehr große Feministin, die sich vor allen Dingen stark dafür einsetzt, dass das Body-Shaming aufhört und die zum Beispiel auch nicht möchte, dass ihre eigenen Fotos, die in der Presse veröffentlicht werden, mit Photoshop nachbearbeitet werden und die eben so ganz offen auch mit ihren körperlichen Flaws, wie man so schön auf Englisch sagt, umgeht und auch diese ganze MeToo-Geschichte mit vorangetrieben hat. Also auch eine sehr inspirierende Frau. Die hat auch so einen Account. Wie heißt der denn noch? Ich suche das die ganze Zeit.
Der heißt I Weigh.
Genau, jetzt sehe ich
es. Die hat diese Aktion gestartet. Da gab es mal ein Foto, da haben wir, glaube ich, sogar schon mal drüber gesprochen. Ja, da gab es mal irgendwo in Social Media ein Foto von den ganzen Kardashian-Frauen und Jenner-Frauen. Und die hatten sich selber alle mit ihrem Gewicht markiert. Also auf jedem war irgendwie eine Zahl und das war das aktuelle Gewicht. Mhm. Und dann stand da, I weigh, keine Ahnung, so und so viel Pounds und dann, what do you weigh? Und darüber hat sie sich total aufgeregt und hat dann diesen Account, hat dann selber, glaube ich, so ein Foto gemacht, wo sie dann aufzählt, was sie alles wert ist. Also was wiegt sie in Anführungsstrichen eben in all den anderen Kategorien außer Gewicht.
Irgendwie so und Empathie dann hat, und
ganz genau, also Eigenschaften und auch so. Genau, Errungenschaften, Erfolge, die sie hatte oder so. Und dann ist daraus diese, wie so eine Bewegung eigentlich entstanden und dieser Account eben, I Weigh. Genau.
Also I-Weigh, W-E-I-G-H, können wir auch nochmal verlinken.
Ja, verlinken wir auch nochmal. Finden wir auch gut.
Finden wir gut, die Frau, wa?
Die Frau Jamila. Mhm.
Genau. So, wen habe ich denn hier noch auf meiner Liste stehen? Ich habe jetzt noch als Accounts, denen ich folge, die mir immer gute Gedankenanstöße geben, kann ich mal aufzählen. Einmal bossbabe.inc. Da geht es eben auch in erster Linie um Frauen im Berufsleben oder deinen Wert als Unternehmerin oder als Selbstständige, als Boss, als Frau. Dann Edition F, Edition F-com. Die ja auch alle möglichen Frauenthemen immer wieder aufgreifen und tolle
Journalistinnen. Ja, die sind ja auch per Selbstdefinition ein feministisches Magazin, ne?
Genau. Und Melodie Michelberger, die wir, glaube ich, auch schon mal im Zusammenhang mit Body Positivity genannt haben, die ich aber auch immer wieder total inspirierend und toll finde. Können wir euch auch verlinken. Das ist eine Berliner Persönlichkeit, die aber auch über Berliner Grenzen hinaus von sich reden macht.
Echt, ist die? Ich dachte mal, die ist Hamburgerin. Kannst du was
sehen? Oh mein Gott! Ehrlich wahr?
Ich bin jetzt irritiert, dass du Berlin sagst, aber ich bin mir nicht sicher. Also es müsste jetzt
auch. Du hast nachdenken. Recht. Wie komme ich denn darauf, dass die in Berlin ist? Wahrscheinlich wegen dieses Hotels Michelberger. Ja. Denke ich, die ist. Entschuldigung, Melodie Michelberger, falls du das jetzt hier hörst. Ich habe immer gedacht, du bist in Berlin. Das ist wahr. Hier steht Hamburg in ihrem Profil.
Ja.
Das macht es mir gleich noch sympathischer. Ich liebe ja Hamburg.
Sehr gut.
Danke. Tja, ansonsten haben wir jetzt ein Stündchen geschnackelt. Ja.
Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben eine Folge aufgenommen.
Egal wo drüber.
Egal wo drüber.
So heißt sie.
Ich freue mich schon. Ich freue mich schon, wenn ich die Shownotes schreibe und da reinschreibe, egal wo drüber. Freue mich jetzt schon. Genau. Sehr gut.
Anna, ich wünsche dir einen schönen Freitag noch morgen.
Wünsche ich dir auch.
Und wenn ihr das hier hört, dann ist ja Sonntag vielleicht, also weil wir Sonntag live stellen und dann ist ja der Montag der Frauentag, Internationale Frauentag. Wir hoffen sehr für euch, dass ihr da auch frei habt und euch verwöhnen lassen könnt.
Also in Berlin ist es tatsächlich ja so, ne, dass wir frei haben, einen Feiertag. Ich weiß gar nicht, in welchen anderen Bundesländern das überhaupt der Fall ist.
Oh, warte, ich hatte hier vorne eine Liste. Warte mal. Warte. Also auf jeden Fall war es in Bayern. In Brandenburg ist es absurderweise nicht so. Was dann ja oft dazu.
Dafür haben die Reformationstag. Haben wir nicht in Berlin.
Ja, genau. Stimmt. Ach Mensch, wo ist denn jetzt diese Liste? Ich hatte hier da vorne in diesem Internet eine Liste gefunden. Also es waren jedenfalls ungefähr die Hälfte der Bundesländer hatte auch Montag frei. Aber Ich hatte nämlich vorhin auf meinem Instagram gefragt, so, wer von euch hat denn frei? Und dann schrieb eine, toll, mein Mann, der in Berlin arbeitet, hat frei. Ich, die in Brandenburg arbeitet, hab nicht frei, obwohl ich die Frau bin. Doof gelaufen, würde ich mal sagen.
Ja.
Ein schönes, langes oder normal langes Wochenende. Für euch.
Genau. Happy Weekend.